Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Seit 50 Jahren ist der Film Easy Rider Kult. Vergangene Nacht ist Peter Fonda im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hatte sich die Rolle inmitten kiffender Motorbiker auf den Leib geschrieben. Dieser Film war für ihn aber Fluch und Segen zugleich. Er hat ihn aus dem monumentalen Schatten seines Vaters Henry Fonda rausgebracht.
It kicked me away from my father's monumental shadow, but I had no idea that it would create an even more monumental shadow. And it would be much harder for me to get out from under that.
Aber Peter Fonda hatte nicht geahnt, dass Easy Rider einen noch viel größeren Schatten werfen würde. Es wurde schwer, da rauszutreten. Gleich erinnern wir an Peter Fonda im Gespräch mit Dieter Koslik, dem langjährigen Berlinale-Chef. Born to be Wild von Steppenwolf, das war der musikalische Drive von Easy Rider. Peter Fonda und seine Freunde haben mit diesem Film vor 50 Jahren das Lebensgefühl der 68er ausgedrückt. Sex and Drugs and Rock'n'Roll, die Gegenkultur der Hippies. Sie wollten den Vietnamkrieg stoppen, sahen, wie die Jugend in Europa aufbegehrte mit Musik und Literatur, wie sie wütend war auf das Establishment.
All of us were trying to say something. We were trying to stop a war. Which we did eventually. We were looking to Europe to see the new things with music, and there was all this wonderful new stuff. We were looking at the French students rioting in Paris. So we were very aware of the youth around the world getting angry with the establishment. And I certainly understood why, you know. I didn't want this war. I didn't want these politicians.
Peter Fonda wollte weder diesen Krieg noch diese Politiker, so erzählte er es im vergangenen Jahr in Thomas Gottschalks großer 68er-Show, auch da noch mit schwarzer Lederjacke und wirklich cooler Brille. In der vergangenen Nacht ist Peter Fonda nun mit 79 Jahren gestorben an Lungenkrebs. Wir wollen an ihn erinnern mit einem Mann, der ihn nicht nur auf dem roten Teppich getroffen hat, Dieter Koslik, langjähriger Chef der Berlinale. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was bedeutet Easy Rider in Ihrem Filmleben, Herr Koslik?
Naja, genau das, was er ja geschildert hat. Und unvergesslich der Beginn von Easy Rider, dieser Sound, wenn man unter ein Flugzeug schaut, was über diesen Zaun fliegt und dann geht die Kamera so rum und dann fährt das Motorrad los. Ich glaube, es dauert minutenlange von Walter Murch, dem berühmten Sounddesigner und Editor, arrangiert. Ja, das war der Aufbruch. Das war genauso, wie er gerade gesagt hat. Es war ganz anders und wir wollten ganz anders sein. Das war auch für mich so.
Die Premiere war am 8. Mai 68 in Cannes, also in einer politisch höchst aufgeladenen Zeit. Das Publikum soll getobt haben, manche auch gewütet. Der Film war für die Goldene Palme sogar nominiert. Doch damit er nicht leer ausging, hat man dann kurzerhand eine neue Kategorie erfunden und ihn als besten Erstlingsfilm ausgezeichnet. Warum hat denn dieser Film kein Verfallsdatum?
Ja, ich weiß nicht, es ist alles so geblieben. Die Politiker sind wieder da, die er damals meinte, die gibt es immer noch oder schon wieder und zwar ziemlich heftig. Und dieses ganze Establishment, dieses ganze Geld, diese ganze Börse, wo man dagegen war, das ist ja alles wieder da. Und deshalb hat dieser Film auch genau noch seine Wirkung. Und wir hatten ihn ja 2008 gezeigt, vor genau 11 Jahren in unserer Retrospektive New Hollywood. Und da war er ja dann auch in Berlin.
Und was für ein Peter Fonda haben Sie da erlebt?
Ja, erstmal sehr komisch, weil der sah aus wie Peter Fonda, weil er hatte alles das an, diese amerikanische Jacke, das darf man nicht vergessen, weil die amerikanische Flagge, und er war so schlank und schlaksig. Wirklich, man hat gedacht, er war im Kühlschrank in der Zwischenzeit. Und er war gut gelaunt, er fand das alles ganz toll. Bis auf einen Abend, der dann unvergesslich wurde, als wir den goldenen Ehrenbären an Francesco Rosi im International verliehen haben. Da kam es dann zu einer Begegnung dritter Art mit Peter Fonda auf der Berlinale.
Warum?
Nun, er hat sich auch auf der Berlinale politisch geäußert und hat auch über die Politiker ordentlich einen abgelassen, vor allen Dingen über die amerikanische Politik. Und er wurde ja gefeiert und bejubelt. Er war dann noch abends bei den Shootingstars, bei den Nachwuchsschauspielern im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Also er war auf dem Höhepunkt. Alle haben ihm zugejubelt. Und ich bin dann ins International gefahren und dort sprach Francesco Rossi, was heißt sprach? Der Maestro hat nicht mehr aufgehört zu reden, und zwar 40 Minuten. Und ich bin immer blasser geworden, denn ich musste zurück zum roten Teppich um 22:30 durch die ganze Stadt. Und an diesem Abend lag Hochschnee, es schneite, und ich bekam einen Anruf von Hans-Helmut Prinzler, der ja damals die Retrospektiven verantwortet hat, und sagte: Dieter, du musst kommen, der Peter Fonda, das ist alles ganz schlimm, wir kriegen den nicht hier raus, im vierten Stock aus dem Zimmer. Und also ich fuhr jetzt dahin, und ich hatte nun wirklich keine Zeit, weil ich auf diesen anderen Teppich musste. Ich raste da hoch, diese vier Stockwerke. Wer jemals in der Kinemathek war, weiß, wie langsam die Fahrstühle dort sind. Und im vierten Stock, da stand eine ganze Menge von Menschen im hellen Licht und sagt: Ganz hinten rechts, da sitzt er in einem dunklen Zimmer, der geht hier nicht raus. Na gut, dann bin ich dann da hingegangen. Ganz vorsichtig habe ich die Tür aufgemacht. Es war wirklich stockdunkel, ich habe ihn nicht gesehen. Und plötzlich merkte ich, als ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatte, er saß genau neben der Tür auf einem Stuhl und hatte den Kopf zwischen den Beinen und die Arme so unten und nichts. Es war lautlos, es war Stille, er hat nichts. Ich habe gesagt: Peter, er hat sich nicht gerührt. Ich hatte schon Angst, dass ihm irgendwas passiert ist.
Ja, klar. Ja.
Und dann dachte ich, ich muss jetzt was machen, und beugte mich zu ihm runter und sagte zu ihm: Captain America. Und plötzlich, wie wenn es das Codewort von Simsalabim gewesen wäre, stand Peter Fonda auf, legte den Arm um mich und sagte: Let's go. I have a crisis. Und dann sind wir da rausgegangen, und die haben uns alle angestarrt, also wie wenn ich ihm einen Zaubertrank oder sowas gegeben hätte. Und wir kamen noch rechtzeitig auf den roten Teppich. Und der Hintergrund war, es hat ihn echt erwischt, irgendwie diese ganze Jubel auf der Berlinale und dieses Feiern. Und dann hat er plötzlich gedacht: Oh, und jetzt habe ich schon wieder auf dem roten Teppich gegen die Regierung gewettert und so weiter und so fort. Mhm. Aber es ging alles gut aus. Es war ein großartiger Typ.
Easy Rider steht ja eben für den Anfang dieses New Hollywood. Wofür steht denn dieses Genre?
Naja, das war ja dann die Zeit, als Coppola, Walter Murch wieder, dass die einfach gesagt haben: Wir produzieren nicht mehr. Wir produzieren nicht mehr dieses Establishment. Wir machen nicht mehr diese Drehbücher, die, wie es da so schön heißt, im Turnaround sind, also wo die Drehbücher in allen Studios immer rumkreisen, bis sie dann irgendwann verschwinden. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. Wir sind mal näher dran. Wir wollen den Zeitgeist haben. Und Coppola machte dann seine Vietnam-Geschichte. Das war wirklich das Anti-Kino, muss man sagen. Das Anti-Kino im Sinne dessen, dass man diesen ganzen Schmus von Hollywood, den es damals gab, dass man den nicht mitmachen wollte. Und da entstanden ja dann auch die ganz großen Filme. Da entstanden auch Filme mit Schwarzen, und da entstanden Filme, die wirklich sehr nahe an der Realität waren. Und dieses New Hollywood, das war wirklich so ein Wave. Ja, jetzt ist Schluss, Marie. Macht ihr mal weiter mit euren Smoothies da in Hollywood. Wir machen jetzt mal richtiges Kino.
Sie haben es erzählt, Peter Fonda hat sich sein Leben lang politisch geäußert. Wegen Trumps abschottender Migrationspolitik hat er sich zuletzt noch in heftige Twitter-Kämpfe verstrickt. Ja. Hat er der Welt, kann man das so sagen, im Guten wie im Schlechten, das wahre Amerika gezeigt?
Naja, uns hat es jedenfalls so gezeigt, wie wir es ja auch im Gefühl hatten. Also wir wussten, das ist wahr, was wir über Amerika so denken. Aber die ganze Familie Fonda, die haben sich ja immer politisch geäußert, und Jane Fonda auch. Also ich glaube, dass die uns schon etwas erzählt haben von diesem anderen Amerika, was wir ja immer nur aus der Ferne mitbekommen haben und wussten, ja, das ist eine schlimme Sache, was da alles abgeht. Ja, der hat uns schon was zu sagen gehabt, jedenfalls meiner Generation.
Dieter Koslick zum Tod des Schauspielers Peter Fonda. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Koslick.
Ja, danke Ihnen und bis bald.
Und dieses Gespräch lassen wir ausklingen mit Peter Fonda selbst, der zuletzt große Angst hatte vor der Zerstörung unserer Demokratien.
Our democracies are under attack right now. I look at Richard Nixon and I think that the democracy was under attack back then. But I felt more relaxed, relieved and strengthened by my participation in this democracy. And now I'm watching the destruction of our democracy, not just in the US, around the world. That's the fear. And I don't like fear, but I have fear now.
Das hat uns heute echt gefreut. Der Favorit unserer Filmredaktion hat nämlich tatsächlich gewonnen. Der Goldene Leopard der internationalen Filmfestspiele in Locarno liegt seit heute in den Händen des portugiesischen Regisseurs Pedro Costa. Das ist ein bildmächtiger Regisseur, der als Mensch eher wortkarg ist. Doch hier spricht er ein wenig über sein Verhältnis zur Zeit, sein verlangsamtes, entschleunigtes und melancholisches Kino.
Film is about time. This is happening. What's happening now is time. And if you don't in cinema have the feeling that you don't respect time, everything goes too fast and too quick. So we're trying to fight that, to be with time.
Der portugiesische Regisseur Pedro Costa. Sein Film Vitalina Varela hat die Jury in Locarno ebenso überzeugt wie die Hauptdarstellerin, die titelgebende Vitalina Varela von den Kapverdischen Inseln. Sie ist als beste weibliche Schauspielerin ausgezeichnet worden. Der deutsche Spielfilm Das freiwillige Jahr von Ulrich Köhler und Henna Winkler ging leer aus. Auf die Preisträger und das Festival insgesamt schauen wir jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski. Noch ist er in Locarno. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vitalina Varela war seit der Premiere im Wettbewerb der Liebling der meisten KritikerInnen. Womit hat der Film Sie überzeugt?
Ja, zum einen mit dieser sehr erschütternd traurigen Geschichte von Vitalina, die nach Lissabon kommt und ihren Mann verpasst. Er ist gestorben. Sie klärt jetzt im Armenviertel, wo er gelebt hat, seine letzten Angelegenheiten und beginnt dann auch eine Art Zwiegespräch mit einem Priester über ein ungelebtes Leben mit ihrem Partner. Das Großartige des Films ist aber die Meisterschaft der Bildgestaltung. Sie könnten jeden Kader des Films mit einem Renaissance-Rahmen versehen und in ein Museum hängen. Und dabei arbeitet Costa mit Schwarz. 80% der Leinwand bleiben schwarz. Durch eine sehr schwach gesetzte Lichtquelle wird dann die Handlung erleuchtet. Das ist eine Intensität und ein Formbewusstsein, das ich gerne jetzt mal mit einem ganz großen Vergleich kommentieren würde. Er ist der Caravaggio des europäischen Kinos.
Wow.
Diese raumbildenden Hell-Dunkel-Konstruktionen sind wirklich meisterhaft, aber das Licht, das ist der Unterschied. Dass bei Caravaggio noch so ein Licht der Erleuchtung ist, das ist hier sehr fahl und es wird erloschen. Und irgendwann, hier heißt es im Film, ich habe kein Vertrauen mehr in diese Dunkelheit. Und das sagt viel über das Schicksal der Menschen, deren Geschichten Costa erzählt.
Er arbeitet sich im Grunde schon seine ganze Karriere über ab an der Situation der kapverdischen Migranten in Lissabon, arbeitet meist mit nicht professionellen Darstellern aus dem Milieu. Ist Costa also eher so eine Art Ethnograph oder versteht er seine Arbeit auch als politischen Kommentar?
Ja, ich glaube, beides, aber das Politische ist ihm wichtig. Diese Arbeitsmigration von den Kapverden nach Lissabon, das ist ein Spiegel der Kolonialherrschaft Portugals. Das brutale Umgehen und Treiben der Geheimpolizei von Salazar, das ist hier immer präsent. Dadurch eben, dass er mit nicht professionellen Darspielern arbeitet, die das alles schon erlebt haben, mehr oder weniger. Entweder haben sie jemanden aus der Familie, der entführt worden ist, oder sie selbst wurden verprügelt und geschlagen und gefoltert. Das müssen sie aber nicht nachspielen, sondern sie spielen Reflexe darauf. Das Interessante ist, dass er mit ganz wenigen Leuten zusammenarbeitet. 3-4 Menschen sind das. Und das muss man sich schon vorstellen wie ein Theaterkollektiv. Sie haben auch mal keine Zeit, das zu besprechen. Jemand hat Kopfschmerzen, dann kommt er nicht zum Dreh. Und trotzdem sitzen sie zusammen und versuchen, etwas einzufangen. Das ist Arbeit und Abarbeiten an der portugiesischen Kolonialgeschichte. Und das ist in Form der Kunst auch sehr politisch.
Der große Preis der Jury, um auch noch auf die anderen Preise zu kommen, das ist ja der zweitwichtigste Preis, ging an den koreanischen Wettbewerbsfilm Pago. Übersetzt bedeutet das wohl so viel wie der höchste Punkt der Welle. Das ist ein Krimi. Womit hat der die Jury überzeugt?
Ja, das musste ich mich auch erstmal fragen, weil als wir Kritiker diesen Film gesehen haben, fanden wir ihn sehr stimmungsvoll, sehr verrätselt. Ein Krimi, der auf einer Insel spielt, eine alleinerziehende Polizistin muss einen Fall ermitteln. Da wurde ein Mädchen jahrelang von der Dorfbevölkerung, die fast nur aus Männern besteht, vergewaltigt. Das ist interessant und spannend. Aber jetzt, wo ich die anderen Preise so gegenlese, merke ich, dass die Jury so eine Art, ja, kleinen feministischen Faden in der Preisvergabe gespürt hat. Denn wir hatten ja Vitalina Varela und ihre Trauerarbeit schon angesprochen. Und jetzt ist es natürlich auch hier ein Bild einer Gesellschaft, das männlich dominiert ist. Und die Frauen, die es gibt, die wurden entweder von den Männern verlassen, geschlagen oder vergewaltigt. Und jetzt, innerhalb dieser Ermittlungen, wehren sie sich plötzlich. Und das führt dann eben zu den genretypischen Spannungen. Aber dennoch hat dieser Film auch sehr stark ein gesellschaftspolitisches Bild Südkoreas im Blick, das ja auch eine, ja, Macho-Gesellschaft ist.
Locarno schreibt sich ja auf die Fahnen, das radikale Kino zu feiern. Wie überzeugend fanden Sie den Wettbewerb insgesamt?
Ja, sehr. Ich fand ihn selbstbewusst. Die Bilder waren sehr komplex und natürlich auch politisch. Es gab noch einen Film über das Kommunistenmassaker in den 60er Jahren in Indonesien. Also es ist erstaunlich, wie diese sehr formbewussten Regisseure dann doch auch sich mit einer ganz konkreten Geschichte ihrer, aber nicht nur ihrer Länder auseinandersetzen. Das macht dieses Festival aus und die werden hier zur Diskussion gestellt, diese Filme. Anders als auf anderen Festivals, nicht in Nebenreihen versteckt, weil sie jetzt vielleicht nicht in jedem Film einen großen Star sehen, sondern eben im Hauptwettbewerb. Das führt auch zu ganz anderen Diskussionen hier vor Ort. Das ist auch ein Publikumsfestival. Man setzt sich plötzlich auch mit einer gewissen Art von Bilderpolitik auseinander. Und das macht dieses Festival wirklich einmalig. Und das ist auch das Alleinstellungsmerkmal von Locarno weiterhin.
Diese 72. Filmfestspiele von Locarno waren die ersten unter der Leitung der Pariserin Lili Ernstin. Anscheinend kein zögerlicher Anfang, sondern ein deutliches Profil.
Ja, absolut. Also sie wollte ja das Festival irgendwie auch so ein bisschen verjüngen und das hat man am meisten gemerkt. Man hat ja so viele Hipster in den Kinos gesehen und die füllten die Seele auf. Es gibt so eine Art Basecamp außerhalb der Stadt, wo auch Studenten, Filmregisseure, Designer sich einmieten können für wenig Geld. Die Schweiz ist ja teuer. Und das führt dazu, dass auf diesem Festival sofort ein anderer Geist herrscht. Man redet anders über diese Filme, wenn dann der altgesottene Kritiker mit dem Hipster plötzlich über einen Pasolini-Film in der Retro spricht. Das ist sehr spannend. Das hat sie sehr gut hinbekommen. Gleichzeitig setzt sie auf Kontinuitäten und das, was Locarno ausmacht, dieses radikale Kunstkino. Und sie öffnet das Festival auch für andere Formate. Es gab Virtual Reality, es gab mittellange Filme. Also da merkt man, dass diese Frau wirklich eine Art Plan hat, wie man ein Festival, das Konzept des Filmfestivals vielleicht auch in die Zukunft retten kann. Und wir werden weiterhin beobachten, ob ihr das gelingt.
Patrick Wilinski ist sehr zufrieden mit dem Jahrgang 2019 der Internationalen Filmfestspiele in Locarno. In nur einer Woche geht es ja schon weiter in Venedig. Für heute schönen Dank.
Bitte.
Ende 20 ist die Musikerin Anja Plaschk in den Künsten unterwegs mit dem Namen Soap and Skin. Aufgewachsen ist sie in der Steiermark, die Eltern hatten einen Schweinemastbetrieb. Sie aber war mit gerade mal 16 in der Meisterklasse des Malers Daniel Richter in Wien, hat sich dann aber doch voll und ganz für die Musik entschieden.
Where's your destination? Where belongs that song? At least an absolution when I'm doing wrong.
Melancholisch, This Day vom letzten Album der Musikerin Soap and Skin. Heute Abend ist die Österreicherin mit dem Berliner Solistenensemble Stargaze in der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten und für Fazit war Juliane Reil dabei. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Diese Künstlerin umgibt seit den Anfängen ihrer Karriere etwas irgendwie Unnahbares, Rätselhaftes. Der Kulturspiegel hat sie mal dunkle Prinzessin genannt. Der Theatermacher Werner Fritsch hat mit ihr auch mal gearbeitet in diesem Nico-Monolog Sphinx aus Eis auf der Bühne. Wie hat sie jetzt heute Abend in der Elbphilharmonie gewirkt?
Ja, das Unnahbare, das hat sich überhaupt gar nicht, hat sie überhaupt gar nicht gewirkt. Dieses Image ist auch so ein bisschen unglücklich und ist von ihren Anfängen geprägt. Mit 16 Jahren hat sie ihre ersten großen Konzerte in Wien gegeben, vor großem Publikum gespielt und mit extremem Lampenfieber damals zu kämpfen gehabt. In der Folgezeit spielte sie dann nur noch hinter einem Vorhang und zog sich zunehmend zurück. Das auf viele hat das einfach inszeniert gewirkt und ich denke, dass sie einfach eine sensible Künstlerin ist und deshalb war es unheimlich schön, sie heute Abend so selbstsicher mit ihrer Musik auf der Bühne zu erleben. Eine hochgewachsene, androgyne Gestalt und prätentiös im weißen T-Shirt gekleidet, die zwischen den Songs nur ganz wenig und leise gesprochen hat, aber eine große Ausstrahlung hat und durch ihr Können das Publikum auch für sich eingenommen hat. Sie saß da im Zentrum der Bühne an einem Stutzflügel. Um sie herum war das Orchester aus 5 Bläsern, 4 Streichern und viel Schlagwerk und Perkussion.
Hat sich denn durch dieses Orchester etwas an der melancholischen Grundstimmung der Musik geändert?
Ja, es hat sich was verändert. Sie klangen heute Abend sehr warm, aber Vergänglichkeit zieht sich immer noch nach wie vor wie ein roter Faden durch ihr Werk. Thanatos, der Tod, hieß ein Song auf ihrem Debüt. Auf ihrem letzten Album sang sie davon, dass sie eine Made im Leichnam ihres Vaters sein wollte. Und diesen Song, den sie ihrem verstorbenen Vater gewidmet hat, den hat sie auch heute Abend performt. Eine Art Trauermarsch, der dann in einem wütenden Crescendo des Orchesters endete. Da klang viel Schmerz in ihrer Stimme mit und es war bewegend, denn die 29-Jährige ist mittlerweile auch selbst Mutter und in ihren neuen Songs leuchtet manchmal so etwas wie Hoffnungsschimmer tatsächlich auf, zum Beispiel in dem Song Heal, den sie kurz darauf gespielt hat. Darin singt sie sinngemäß, die Angst sei immer da gewesen, aber jetzt nicht mehr. Und es war schon sehr berührend für mich, diesen dunklen Gesang zu hören, wie der auf einmal kippt und in so einen Schrei mündet. Das klang fast wie Erlösung, ging mir ziemlich durch Mark und Bein und zeigt ganz einfach, wie expressiv dieses Soap and Skin auf der Bühne sein kann.
Das war nicht Ihre erste Zusammenarbeit mit dem Berliner Kammerorchester Stargaze. Die haben schon mal zusammengearbeitet vor gut einem Jahr und damals Black Star, das letzte Album von David Bowie, auf die Bühne gebracht. Soap and Skin war damals eine von mehreren Sängerinnen. Jetzt umgekehrt, hat heute die Unterstützung des Orchesters denn ihrer eigenen Musik gut getan?
Ja, absolut. Es war ein unheimlich schönes Zusammenspiel. Früher klang Soap and Skin sehr viel elektronischer. Zurzeit dominieren da ganz einfach die akustischen Instrumente von Streichern über Trompete, Flügelhorn bis zu Vibraphon, Harmonium und was noch alles, was da auf der Bühne stand. Mich haben die aktuellen Songs live gespielt wirklich überzeugt. Das ist nicht selbstverständlich vor dem Hintergrund, dass die akustischen Instrumente auf ihrer neuen Platte eben alle auf Samples beruhen. Die Perfektionistin Soap and Skin hat nämlich wie mit dem Skalpell diese Samples teilweise in winzige Mikropuzzleteile geschnitten und neu zusammengesetzt. Und insofern ist es eine neue Aufgabe gewesen, solch eine Musik in einer Live-Version zu präsentieren. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es sehr gut gelungen, weil diese Songs live einfach nochmal eine ganz andere Wucht haben.
Sie hat ja nie eingängige Popsongs geschrieben, ist jetzt ein Konzerthaus wie die Elbphilharmonie ja vielleicht genau der richtige Ort für so eine ambitionierte Künstlerin. Und war das im großen Saal?
Ja, das war im großen Saal und ich muss sagen, ja, dort sehe ich sie tatsächlich eher als in einem abgeranzten Rockclub. Ihre Songs, die sind schon eine sehr eigenwillige Mischung. Da gibt es so einen Song wie Italy zum Beispiel, der eine Art sanftes Wiegenlied darstellt, bei dem sie sich dann auf dem Harmonium auf einmal begleitet. Und es ist ein Song über den Sehnsuchtsort der europäischen Kunst schlechthin, über Italien eben. Und es gibt andere Songs mit experimentellem Charakter, wo das Vibraphon mit dem Geigenbogen auf einmal gespielt wird. Also insofern, das ist nicht das typische Popkonzert, aber dafür schätzt man sie eben auch. Und heute Abend sind ihr sowieso die Herzen zugeflogen, nicht zuletzt, als sie einmal ja Probleme mit dem Mikrofon hatte oder das Mikrofon ausgefallen ist und sie mitten im Stück damit zu kämpfen hatte, aber das wirklich souverän gemeistert hat. Und auch zum Schluss gab es nochmal ein merkwürdiges Störgeräusch im Saal, das klang wie digitales Vogelzwitschern. Und das war, als sie ihre Version von Louis Armstrongs What a Wonderful World gesungen hat. Und da musste selbst die Künstlerin zum Schluss lachen. Das war ein sehr schöner, sympathischer Moment. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig darüber, dass ich dieses Konzert heute erlebt habe.
Klingt schön. Juliane Reil über Soap and Skin, die heute Abend in Hamburg eines ihrer seltenen Konzerte gegeben hat. Besten Dank und Gruß nach Hamburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Zeichentrickfilmer, Regisseur und Filmproduzent Richard Williams ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Bristol, wie seine Tochter mitteilte. Bekannt wurde Williams durch seine Arbeit an dem 1988 erschienenen Film »Falsches Spiel mit Roger Rabbit«, für den er 2 Oscars erhielt. In dem Film verband er Live-Schauspiel mit Cartoon-Ausschnitten aus unterschiedlichen Zeiten. In seinem eigenen Studio, das er in England eröffnete, arbeiteten unter anderem die ehemaligen Disney-Angestellten Art Babbitt, der Schöpfer von Goofy, und Milt Kahl, der den Dschungelbuchtiger Shere Khan animierte. In Genf beraten seit heute tausende Experten aus aller Welt über mehr Schutz für Tiere und Pflanzen. Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte das Thema morgen durch eine große Protestaktion in der Türkei bekommen. Sie richtet sich gegen die Abholzung von Wäldern im Nordwesten des Landes durch eine kanadische Goldbergbaufirma. Unterstützung erhalten die Aktivisten durch den international bekannten türkischen Pianisten und Komponisten Fazıl Say. Er will vor Ort für die Demonstranten ein etwa 45 Minuten langes, eigens für die gefährdete Landschaft komponiertes Stück spielen. Es gehe darum, das Massaker an der Natur zu stoppen, so Sai via Twitter. In Istanbul sind bei schweren Regenfällen Teile des über 500 Jahre alten großen Basars überflutet worden. Er ist mit seinen mehr als 4000 Geschäften einer der größten und ältesten überdachten Märkte der Welt. Das Bauwerk gilt als eine der wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt am Bosporus. Karin Sens.
Videos im Netz zeigen, wie der Regen auch von oben an den Wänden herunterläuft. Das historische Dach war erst vor kurzem erneuert worden. Der türkische Tourismusminister kam extra zum großen Basar und sagte, das neue Dach habe Stand gehalten, das Regenwasser sei korrekt abgeflossen. Viele Straßen und Unterführungen, in denen sich kleine Geschäfte befinden, wurden überflutet. Einige steile Gassen der Stadt verwandelten sich in Sturzbäche. Der Schifffahrtsverkehr auf dem Bosporus war vorübergehend gesperrt.
Das Berliner Gorki-Theater startet mit gleich zwei Inszenierungen von Sebastian Nübling in die neue Saison. Heute zunächst mit Heiner Müllers Herzstück, Anfang der 80er Jahre geschrieben. Ein Dialog, der nur 14 Zeilen hat. Für Fazit kommt André Mumot aus der Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Um was ging es, Heiner Müller, in diesem super kurzen Theatertext?
Ja, das ist wirklich eine Miniatur. Im Grunde genommen die Begegnung zweier Individuen. Er hat sich wohl zwei Clowns dabei vorgestellt. Und das ist so eine Annäherung rund ums Thema Herz. Es beginnt damit, dass die Figur 1 sagt, darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen? Und dann entspinnt sich eben dieser sehr kurze Dialog, bei dem es dann am Ende darum geht, dass dieses Herz herausgeschnitten werden muss aus dem Körper. Und dann fällt auch der Satz, oder die Sätze, ich werde es Ihnen herausoperieren, arbeiten und nicht verzweifeln, das werden wir gleich haben. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger für Sebastian Nübling gewesen, diese kleine Zeile, um einen Abend rund ums Thema Arbeiten zu machen aus diesem winzigen Text.
Ja, und wie arbeitet Sebastian Nübling jetzt mit diesem Material?
Er orientiert sich an den Clowns, die Heiner Müller eben auch vorgeschwebt sind. Das ist auch für ihn nichts Neues, weil er schon einmal am Maxim Gorki Theater die Hamlet-Maschine von Heiner Müller 2017 inszeniert hat, eben auch als eine Inszenierung mit Clowns, als eine Clowns-Revue. Das ist hier eben auch so. Aber diesmal ist es ein sehr leichter, komödiantischer Abend geworden, eigentlich ein sehr schöner Einstieg in die Spielzeit, wo man eben sieht, wie diese Clowns versuchen, irgendwie die Bühne aufzubauen, wie sie versuchen, in Stimmung zu kommen, wie sie eben ihre Clownerien veranstalten. Allerdings gelingt das alles überhaupt nicht und die treten dann eben doch nicht auf und die Bühne bricht immer wieder zusammen, während sie eben versuchen, sie aufzubauen. Einer der Clowns macht auch gar nicht mit, der steht dann an der Seite und raucht und sagt kein Wort. Also es geht schon von vornherein darum, müssen wir uns eigentlich diese Mühe geben? Muss das sein, dass wir uns hier so einen Stress machen fürs Publikum? Oder würde es nicht auch einfach reichen, wenn wir uns in eine Ecke setzen und das einfach lassen?
Und wenn die Schauspielerin wie Dina Popov erzählt, was sie eigentlich alles zu tun hat als Schauspielerin, dann gerät sie dabei regelrecht in Rage.
I like movies. I like to watch movies. I like to watch documentaries. I read. I watch the news. I read the news. I read left-wing authors, right-wing authors. I read everything. I know everything. I travel the world. Oh my God, I've been everywhere. I do everything I can. I do every IQ test. I do Sudoku. I do crosswords. I'm so damn ready. Herzstück. Bam. Heiner Müller.
Die Österreicherin Vidina Popov gehört zum Exil-Ensemble des Gorki-Theaters. Mit dem hat Sebastian Nübling eben damals auch diese Hamlet-Maschine von Heiner Müller aufgeführt. Was machen die denn jetzt gemeinsam aus dem Herzstück auf Englisch oder vielleicht sogar mehrsprachig?
Das ist mehrsprachig. Es sind Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Exil-Ensemble auch diesmal wieder dabei. Wenn ich das richtig sehe, ist Vidina Popov allerdings ein neues Ensemblemitglied. Aber die gehören jetzt alle zum Ensemble. Das heißt, es ist eine internationale Besetzung. Und da wird eigentlich auch gar keinen so großer Wert mehr drauf gelegt. Es gibt auch den Moment, wo die eine Schauspielerin so nebenbei sagt, ach ja, heute geht es ja mal nicht um Politik. Also da ist auch so eine gewisse Leichtigkeit hineingekommen. Was man aber wirklich sagen muss, dieser Monolog, den wir gerade gehört haben von Vidina Popov, das ist das große, grandiose Moment an diesem Abend. Das ist der Höhepunkt, weil ganz nebenbei in diesem wahnsinnigen Gerede, was sie da wirklich, glaube ich, über fast 10 Minuten von sich gibt, zitiert sie mal dieses ganze Herzstück. Also alle 14 Zeilen dieses Stückes werden da mal eben so runtergerattert.
Auf Deutsch.
Und damit auf Deutsch. Damit ist es dann auch aufgeführt. Man kriegt es kaum mit, aber es ist dann eben doch auch auf die Bühne gebracht worden auf diese Weise. Und das ist sehr charmant und es geht eben auch wirklich darum, was müssen Schauspieler, was muss das Theater eigentlich leisten, was wird erwartet, dass man fechten kann, dass man singen kann, dass man sich für Politik interessiert, dass man all das irgendwie parat hat und abrufen kann. Und das wird hier mal eben so auf eine sehr charmante Weise auch ein Stück weit in Frage gestellt.
Mit dieser Premiere hat das Gorki-Theater ja eine neue Spielstätte eröffnet, einen Container, der für zwei Spielzeiten vor dem Theater platziert worden ist. Ist das jetzt mehr als eine Notlösung aus Platzmangel?
Naja, es muss damit ein Ort geschaffen werden, weil die Technik im Haupthaus ein bisschen modernisiert und ausgetauscht werden muss, ganz dringend. Das hat auch die Intendantin Shermin Langhoff heute vor der Premiere nochmal gesagt. Das ist eine flexible Spielstätte, da passen 200 Leute rein, die Stühle, Bestuhlung kann man da flexibel gestalten. Das hat sich jetzt heute nicht besonders angeboten als ein wahnsinnig interessanter neuer Raum, aber da kann man Dinge machen, die interessant sind und das hat heute Abend auch schon stattgefunden.
André Mumot über Heiner Müllers Herzstück aufgeführt vom Ensemble des Berliner Gorki-Theaters. Seit vergangenem Jahr leitet Susanne Pfeffer das Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main. Sie kam mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig im Gepäck. Den hatte sie 2017 bekommen fürs Kuratieren des Deutschen Pavillons mit der Performance Faust der Künstlerin Anne Imhof. Auch in Frankfurt setzt Susanne Pfeffer auf Ausstellungen, die so noch nicht zu sehen waren. Heute Abend wurde die neue Ausstellung eröffnet unter dem schlichten Titel Museum. Schönen guten Abend, Frau Pfeffer.
Guten Abend.
Es geht also diesmal um die Auseinandersetzung mit der Institution Museum an sich. Bewahren, archivieren, forschen, das sind die klassischen Aufgaben des Museums. Aber reicht das in einer Gegenwart, die sich ständig und immer schneller wandelt? Wie wichtig sind Veränderungen für die Institution Museum?
Ich denke, es geht ganz klar in dieser Ausstellung darum, was vielleicht ein Auftrag an Kunst sein kann. Nämlich Kunst ist, glaube ich, immer per se etwas, was Räume öffnet, was das Denken des anderen ermöglicht und andere Freiheitsräume schafft. Und die Ausstellung heißt eigentlich Museum, weil ich finde, ein Museum für Gegenwartskunst kann oder muss immer ein anderes sein. Das ist dieses Jahr ein anderes wie nächstes Jahr. Und ich finde, in der aktuellen Entwicklung unserer Gesellschaft und vielleicht auch den globalen Entwicklungen ist es wichtig, noch Räume zu eröffnen, wo Andersdenken möglich ist, wo Andersdenken normal ist und das Denken und das Handeln und das Individuum und die Gesellschaft in Frage gestellt werden können.
Wenn Sie sagen, ein Museum muss immer ein anderes sein, was genau meinen Sie denn damit? Nah an dem dran, was die Gesellschaft gerade bewegt oder genau das Gegenteil, Räume aufzeigen in einer Zeit, die immer angstbesetzter wird?
Ich glaube, dass vor allem ein Museum für Gegenwartskunst dafür auch da ist, die Gegenwart zu reflektieren, indem wir halt immer mit sehr vielen jungen und internationalen, aber auch natürlich arrivierten Künstlern gearbeitet haben, sind in der Sammlung natürlich mittlerweile über die 30 Jahre und auch über die Ankäufe natürlich auch Arbeiten von Künstlern, die vielleicht nicht mehr zugegen sind, deren Werk aber natürlich auch nicht unbedingt an Aktualität oder an Komplexität oder Aussagekraft für die Gegenwart verloren haben. Und was, glaube ich, diese Ausstellung auch sehr stark zeigt, auch anhand von ein oder anderen historischen Positionen, ist, dass es natürlich immer auch die Zeit selbst ist, die immer wieder unterschiedlich auf die Sammlung blicken lässt. Und dass es das auch das Wichtige an einer Sammlung ist, die natürlich auch ein Gedächtnis einer Gesellschaft, einer Veränderung und dementsprechend auch eines veränderten Blicks sein kann.
Ja, und wie zeigt sich das jetzt konkret in dieser aktuellen Ausstellung, also Ihre Auffassung vom Museum der Gegenwart?
Also Sie werden das Museum betreten. Es gibt eine Arbeit von Ryan Gender, eine Arbeit, die einen erfasst, bevor man sie überhaupt bemerkt. Das ist ein Wind, der eigentlich die ganze gesamte Halle des Museums füllt. Man sieht natürlich im ersten Augenblick nur die Architektur, aber man nimmt eigentlich mit einem seiner größten Sinnesorgan, nämlich der Haut, diesen Wind wahr. Das ist auch etwas, was einen umfasst, eine Veränderung, die man immer erst im Nachhinein versteht. Und das sensibilisiert natürlich sehr auch für die anderen Arbeiten. Sie sehen eine Arbeit von Victoria Santa Cruz beispielsweise, die eine Performance gemacht hat, wo sie beschreibt, wie sie als Kind auf der Straße zum ersten Mal als Schwarze bezeichnet worden ist und gar nicht wusste, was das eigentlich heißt und irgendwann erfahren hat, welche Konsequenzen das hat und versucht hat, sich eigentlich dem Weißen anzugleichen, ihre Haare zu glätten, bis sie irgendwann sich bewusst gemacht hat, dass es auch was ganz Großartiges ist und dann sehr selbstbewusst mit ihrer Gruppe an Performern dieses Schwarzsein performt. Es gibt eine Arbeit von Tracy Emin, wo sie beschreibt, wie sie mit 13 von der Schule geht und erstmal wild lebt und für sich die Sexualität entdeckt und dann tanzt und in diesem Tanz sind eigentlich von den letztendlich ehemaligen, viel älteren, weil sie 13 oder 40 waren, Männern irgendwie als Schlampe beschimpft wird und am Ende tanzt sie dann in London als Künstlerin so für diese Männer. Es geht halt auch sehr stark um den Moment der Freiheit in dieser Ausstellung. Mhm. Es gibt Arbeiten von Pamela Rosenkranz, die Viagra genommen hat, weil Malerei per se ein sehr stark männerdominiertes Feld ist und letztendlich mit dem Einnehmen des Viagras natürlich sehr lakonisch kommentiert, dass Frauen erst in dem Moment dann potent werden und auch gestisch malen können.
Also auch feministische Positionen. Würden Sie denn sagen, ein Museum der Gegenwart muss dezidiert politisch sein?
Ich weiß, ich glaube, für mich ist Kunst einfach dezidiert politisch, dementsprechend auch ein Museum.
Besteht da nicht aber auch die Gefahr, jetzt mehr auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse zu reagieren, als vorzudenken, selbst Themen zu setzen, Diskurse anzustoßen?
Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo es darum geht, erstmal diese Zeit überhaupt zu verstehen. Also natürlich, glaube ich, das hat auch meine kuratorische Tätigkeit gezeigt, dass es immer wieder auch wichtig ist, Diskurse anzustoßen. Und ich glaube, Kunst ist immer etwas, was zum Beispiel die neuen Technologien, wüsste ich jetzt nicht, in welchem anderen Bereich die auf einem so hohen Level reflektiert worden sind. Also Künstler sind sehr, so heißt es immer, es wirkt immer etwas abgedroschen, aber natürlich stimmt das immer sehr seismografisch in der Wahrnehmung in der Gegenwart. Und deswegen, glaube ich, ist man immer sehr stark schon Avantgarde. Und ich glaube auch die Positionen, die wir jetzt hier im Museum zeigen, oder es zeigt ja auch, dass historische Positionen, wie zum Beispiel Bruce Nauman, der eine Arbeit gemacht hat, die heißt von Flash to White to Black to Flash, die er 68 gemacht hat, die, wie man natürlich heute auch nochmal ganz anders liest, wo Schwarzsein nochmal ganz anders thematisiert wird.
Mhm. Dieses, wie man heute die Werke von vor 20, 30 Jahren liest, das war ja auch ein Thema Ihrer letzten großen Ausstellung über das Werk der US-Amerikanerin Katie Noland. Die war sehr lange zu sehen, 6 Monate lang. Diese neue Ausstellung, jetzt Museum, wird auch 6 Monate lang zu sehen sein. Welche Erfahrungen machen Sie mit so langen Laufzeiten?
Also wir machen die Erfahrung, dass der Besucherstrom eigentlich nicht abnimmt und wir wahnsinnig viele Besucher haben und ein halbes Jahr eigentlich eine gute Zeit ist. Und wir haben jetzt jedes Mal das ganze Haus umgebaut, das sind 4000 Quadratmeter, die jeweils sich dann, wie bei Katie Noland oder jetzt dem Thema Museum, dem ganzen Thema öffnen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese ganz kurzlebige von 2 bis 3 Monaten eigentlich gar nicht den Menschen so entspricht, weil man auch so dazu einladen kann, und das war der Fall bei Katie Noland, dass man eine Ausstellung auch mehrfach sich anschauen kann. Und ich glaube, dass das natürlich auch sehr schön ist, wenn man sich da auch viel intensiver mit auseinandersetzt.
Das heißt, wenn sich die Gesellschaft also ständig verändert, vielfältiger, dynamischer wird, setzen Sie dagegen auch etwas wie Entschleunigung oder Konzentration, Vertiefung?
Ja, das denke ich schon. Ich denke, ein Museum ist halt auch ein Raum, wo man noch ganz anders reflektieren kann und auch ganz anders über Gegenwart nachdenken kann.
Sie haben unlängst in einem Interview gesagt, dass Sie an die Kraft der Veränderung durch Kunst glauben. An was für Beispiele aus der Kunst haben Sie da gedacht?
Ich glaube gar nicht so spezifisch, aber ich glaube, dass Kunst generell Denken verändern kann. Ich glaube, das ist nie so spezifisch, dass man sagen kann, und dann ist das passiert. Aber ich glaube schon, dass Erfahrung, das zeigt zum Beispiel auch die Dokumenta Stadt Kassel, dass Erfahrung mit zeitgenössischer Kunst schon die Menschen dann auch öffnet, irgendwie auf Kunst nochmal ganz anders zu reagieren und auch eine Gesellschaft öffnen kann. Und wir zeigen in der Ausstellung vielleicht auch ein konkretes Beispiel von Oliver Larik, wo es sehr stark darum geht, wie fließend unsere Grenzen geworden sind zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen der Technologie und uns, und sind irgendwie verschiedene Gegenstände oder auch Menschen, die einander morphen. Und ich finde, dass man merkt, dass die Arbeit habe ich auch schon mal 2015 gezeigt. Und wenn man die jetzt in der jetzigen Ausstellung sieht, merkt man, dass es ein viel offeneres Bewusstsein dafür gibt, dass man eigentlich jenseits des dualistischen Denkens denken kann. Und das war ehrlich gesagt 2015 noch irgendwie ein recht neues Denken. Und ich finde das doch sehr erstaunlich, dass Künstler auch immer wieder Sachen vorwegnehmen, wobei diese Arbeit, wo irgendwie eine extreme Gleichheit zwischen Objekt und Subjekt und auch zwischen Mensch, Tier und Pflanzen gegeben ist, natürlich in ihrer Radikalität immer noch, wir noch weit entfernt sind.
Museum, die neue Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main, kuratiert von der Direktorin Susanne Pfeffer. Ich möchte Sie zum Schluss noch fragen nach dem Brand vor gut 2 Wochen in Ihrem Haus, ausgelöst durch ein Notstromaggregat. Kunstwerke wurden dabei wohl nicht beschädigt, aber welche Auswirkungen hat dieser Brand jetzt auf den derzeitigen Museumsbetrieb?
Also wir haben eigentlich wahnsinniges Glück gehabt. Es sah am Anfang doch, wenn man die Fotos gesehen hat, sehr schrecklich aus, und es war auch in ein paar Stunden wirklich auch ein großer Schock, weil man auch wirklich das erst wirklich begreift, was es heißt, dass etwas unwiederbringlich ist. Und das sind alle unsere Kunstwerke. Die sind einfach auch durch nichts ersetzbar als durch sie selbst. Aber wir haben Glück gehabt und hatten eigentlich fast gar keine Schäden, weder Wasserschaden noch sonstige Schäden. Das hat nur bedeutet, dass unser Aufbau sich um eine Woche verkürzt hat und dementsprechend etwas intensiver war.
Susanne Pfeffer, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Und zu sehen ist die neue Ausstellung bis zum 16. Februar, also ein halbes Jahr lang.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Nächste Runde im SPD-Casting. Scholz sucht Frau. Der Tagesspiegel. Scholz traut sich. Süddeutsche Zeitung. Scholz werde zusammen mit einer Frau antreten, vermeldete eine SPD-Sprecherin, nicht der Mann selbst. Wer dies sein könne, blieb zunächst offen. Scholz hat nun doch Zeit und kandidiert für den SPD-Vorsitz, witzelt die Welt. Klar, um Spott ist niemand verlegen, schließlich kommt Finanzminister Olaf Scholz mit seinem neuesten Plan wie Kai aus der Kiste. Scholz will die SPD auch? Fragt der Tagesspiegel. Die ersten Kommentare gehen eher Richtung bitte nicht, Zeit Online. Aber weil die SPD eh schon so da niederliegt, wollen wir die Causa nicht groß ausweiten. Liegende tritt man nicht. Außerdem beschwört die Zeit in dieser Woche die Kraft der Freundlichkeit. Dem wollen wir doch nachgehen. Die Kraft der Freundlichkeit nämlich helfe oft mehr als Härte und Aggression, auch gegen die politische Spaltung des Landes. Wieso? Haben Sie schon mal versucht, nicht zurückzulächeln, wenn jemand Sie anlächelt? Nicht zurückzuwinken, wenn jemand Ihnen zuwinkt? Das ist nicht einfach, lesen wir in der Zeit. Die erschien Mitte der Woche, da wussten wir noch nicht, wie viel Gedrängel es plötzlich um den SPD-Vorsitz geben würde und schauen nun gespannt, wie das wird, mit Lächeln und Zurücklächeln zwischen Parteivolk und Kandidatinnen. Und wie es überhaupt so steht um die Freundlichkeit in dieser Woche. Klimafreundlich arbeiten zwei international renommierte Choreografen. Sauber abheben, titelt der Tagesspiegel, mit der Bahn nach Japan und Proben per Skype. Vielleicht sind sie ja Vorreiter einer neuen Bewegung, die versucht, Kunst und ökologisches Handeln in Einklang zu bringen. Wäre doch gut. Greta Thunberg hat mit ökologischem Handeln viel zu tun. Die Ikone der Klimaschützer macht es sich nicht leicht. Sie segelt über den Atlantik und ist womöglich schon ganz seekrank. Dass für ihre klimaneutrale Atlantiküberquerung mehrere Flugreisen von Begleitpersonen nötig sind, hat für viel Feixen gesorgt und für Sturm im Netz. Jetzt ist Greta Thunbergs Segeltrip nicht mehr sauber, schilt die Welt. Der französische Philosoph Michel Onfray holt gar mit der ganz großen Keule aus. Für ihn ist die junge Frau eine Silikonpuppe, gesteuert von Erwachsenen. Greta Thunberg schadet der Vernunft, wettert er in der Welt. Auch die Taz, die berechnet hat, dass der Atlantik-Turn letztlich klimaschädlicher kommt als Fliegen, sieht das Problem. Thunberg hat sich in ihren Bemühungen, es allen recht zu machen, verrannt. Ihr Team hat einen Fehler gemacht. Aber die Taz zieht ein gänzlich anderes Fazit. Das kann ihr nur gut tun, nur Heilige machen keine Fehler. Die Debatte um Thunberg schweife ins Infantile ab. Es war nie vorgesehen, dass sie allein die Welt rettet. Warum etwa sei die Freiheit selbst in Gefahr, allein wenn diskutiert wird, Konsum zu verteuern? Ein Malheur ist die Sache mit den Begleitflügen für Greta Thunbergs Tour ganz sicher. Ein großes Malheur. Aber hat jemand bitte mal die vielen Staatslenker und Weltweisen auf dem Schirm, die im Privatjet nach Davos kommen, um zu verkünden, was sie der Welt alles an Gutem tun wollen? Eine Schippe mehr Kraft der Freundlichkeit, bitte. Misstöne aus Berlin. Eine Mutter und Anwältin fand es nicht in Ordnung, dass ihre 9-jährige Tochter nicht in einem Knabenchor mitsingen darf, vermutete Diskriminierung und klagte. Das Gericht entschied, Knabenchöre dürfen Knabenchöre bleiben, aus künstlerischen Gründen. Vorab schon hatte die Welt auf die 1300-jährige Tradition von Knabenchören verwiesen und die Süddeutsche polemisch, aber musikalisch prägnant argumentiert, Mädchen in Knabenchöre zu klagen, das ist so, als würde ein E-Gitarrist um einen Platz bei den Philharmonikern streiten. Das ist denkbar, aber naheliegender wäre natürlich ein Job in einer Rockband. Und weiter, dieser spezifische Klang ist bedeutsam für Einrichtungen, die ja nicht einfach irgendwelche Männerbünde sind, sondern Kulturinstitutionen von Rang. Das mag nicht jedem gleich wichtig sein, es ist aber unschätzbar. Für Musiker war die Entscheidung nur logisch, auch wenn eine zweite Instanz da jetzt nochmal ein Ohr drauf haben darf. Unfair bleibt aber, dass Chormädchen ganz generell weniger gefördert werden als Chorjungs. Vielleicht könnte man ja eine neue 1300-jährige Tradition begründen und Mädchenchören freundlich unter die Arme greifen. Klar, es gibt bislang dafür weniger Repertoire, aber da ließe sich ja loslegen. Wir bitten Komponisten um freundliche Beachtung. Und wechseln zur Frankfurter Rundschau. Donald will ein Eis. Ein ganz großes Eis steht da. Das Wall Street Journal hatte gemeldet, der amerikanische Präsident erwäge, Grönland zu kaufen. Und während die Welt tatsächlich gleich in die Bütt steigt und kulturhistorisch beflissen belegt, dass das ja an sich nichts Neues sei, die USA kauften und raubten sich halb Nordamerika seit der Unabhängigkeitserklärung von 1776, während die Welt also zu einer Fleißarbeit ansetzt, bekommt Trump von den Grönländern selbst eine freundlich coole Absage. Grönland sei offen für gute Geschäfte, aber nicht zu verkaufen, twitterte das in Nuuk ansässige Außenministerium. Die Kraft der Freundlichkeit begegnet uns in der Frankfurter Allgemeinen. Streithähne können sich nämlich ganz unvermittelt und fröhlich wieder vertragen. So wie hier. FAZ-Hausautor Andreas Rossmann hatte sich in Sizilien ein Knöllchen eingehandelt und stritt darum mit dem italienischen Ordnungshüter, bis der Abschlag anbot. Das gibt es nur in Italien, Strafzettel mit Rabatt. Ein bisschen erschöpft vom Disput brauchen beide Diskutanten erstmal einen Kaffee, sagt der sizilianische Polizist zum deutschen Journalisten. Hier um die Ecke ist eine Bar. Klemm den Strafzettel wieder unter den Scheibenwischer. Ich lade dich ein. Na bitte, geht doch.
Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.